Ich freue mich, bei euch zu sein. Mein Name wurde schon genannt, Falk Schönherr. Das ist so ein Titel, ne? Vorsitzender im Sächsischen Gemeinschaftsverband. Ich sage mal ganz kurz was zu mir, weil in erster Linie bin ich Kind Gottes und Mensch. Also ich komme in Bauhügel weiter, ursprünglich in Niederwürschnitz aufgewachsen und habe mal Steinmetz gelernt, also komme aus dem Handwerk und war dann in Falkenberger Bibelschule, durfte dort meine Frau kennenlernen. Wir waren vor ein paar Wochen auch mal hier und haben gemeinsam 5 Kinder. Und es gibt ein paar verschiedene Bereiche in unserem Leben oder verschiedene Episoden, die wir mittlerweile durchgangen sind. Die letzte war, dass wir 11 Jahre im oberen Vogtland waren, in Markneukirchen, als Gemeinschaftspastor. Und jetzt seit September letzten Jahres diesen Vorsitz im Sächsischen Gemeinschaftsverband sozusagen mit dazu. Und dadurch, dass es sich alles ein bisschen Richtung Chemnitz verlagert, wohnen wir seit diesem Juni wieder in Niederwürschnitz, was ich mir hätte nie träumen lassen, das aber die Möglichkeit eröffnet hat, heute mit dem Fahrrad zu kommen. Also ich bin hier früh. Jetzt muss ich dazu sagen, elektrisch natürlich. Genau, vielleicht mal noch ein Wort, ne? Also wenn da so Vorsitzende kommen und so Leute, die irgendwo gefühlt oben drüber stehen, ein Satz zu meinem Leitungsverständnis im Reich Gottes. Das sagt Jesus. Jesus dreht die Dinge immer um. Leitung und Führung bedeutet nicht, über etwas zu stehen, sondern unter etwas. Und das ist mir etwas ganz, ganz Wichtiges, auch in Bezug auf diesen Sonntag. Wir unterscheiden uns da vom Rest dieser Welt. Wir haben ein anderes Mandat und wenn wir führen und leiten, auch ihr als Kinder Gottes, führen wir als Tragende und als Menschen, die getragen sind. So viel mal dazu. Und bevor wir in dieses Thema heute einsteigen und in diesen Bibeltext, würde ich gerne mal beten und dann fangen wir an. Jesus Christus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du zu uns sprichst, dass du ein Wort für unser Herz hast. Und wir bitten dich darum, dass du Glauben in uns wächst und Glauben erhältst. Danke, dass du redest und danke, dass wir hören dürfen. Amen. Ihr seht es schon, Lehre zum Leben. Ich habe euch den ersten Teil einer ganzen Predigtreihe mitgebracht zu verschiedenen Teilabschnitten der Bergpredigt. Und Bergpredigt ist ja Lehre Jesu. Ne? Also die größte Lehreinheit, die Jesus sozusagen wiedergibt. Matthäus 5 bis 7. Bergpredigt. Lehre. Klingt nach Schule. Ich habe eine Frage an euch und dürft ruhig mal reinrufen. Was denkt ihr, wie viel Prozent der Dinge, die ihr mal in der Schule gelernt habt, wisst ihr noch? So, und jetzt mache ich noch was. Wir ziehen mal die Grundrechenarten und die Fähigkeit des Lesens und Schreibens ab. Was denkt ihr, wie viel Prozent von dem, das ist statistisch erwiesen, ich kann euch auch einen Buchtitel, aber ich habe ihn nicht ganz im Sinn, aber da gibt es verschiedene Untersuchungen dazu. Wie viel Prozent von dem wisst ihr noch, was ihr in der Schule mal gelernt habt? Los geht's. 30%. Okay, es gibt die Optimistischen unter euch und vielleicht stimmt es ja auch mit den 30%. Also statistisch zwischen 3% und 5%. So. Ich hab diese Zahl mal zu Hause zu Hause am Armbrottisch erzählt und die Kinder von uns, die Prozentrechnung schon eine Ahnung hatten, was das bedeutet, haben mich erstaunt angeguckt und die Frage gestellt, warum wir dorthin gehen. Ja. So, und jetzt kommt's natürlich, ne? Also wie hat denn Jesus agiert? Er ist natürlich Sohn Gottes. Er hat uns selbstverständlich, ist er uns mit Gnade, Barmherzigkeit und Liebe begegnet. Er hat diejenigen, die in ihrem Herzen und Leben verschmachtet waren, zu sich gerufen, neues Leben geschenkt. Aber er war dahingehend auch Lehrer. So, und jetzt ist die spannende Frage. Wir als seine Gemeinde, wie viel behalten wir denn von seinem Unterricht? Wie sind wir da drin zu Hause? Wie prägt es unser Denken? Und das muss man wissen. Also in den Lehreinheiten, gerade im Matthäus-Evangelium, wir haben etliche große Reden von Jesus und in der Bergpredigt, erklärt Jesus sein Reich. Also er lehrt darüber, wie das in seinem Machtbereich funktioniert. Und ich möchte euch heute im Grunde nur einen Text dazu mitgeben, aber wir schauen uns im Vorfeld mal ein Stück den Überblick an, weil die Frage ist, wie ist denn die Klasse, die bei Jesus zusammenkommt, die Schulklasse, wie ist denn die zusammengesetzt? Wer kommt denn zum Unterricht? Gucken wir mal. In Matthäus 4, 24, das ist sozusagen der Vers, da kommen wir in die Bergpredigt sozusagen hinein. Das ist der Zusammenhang. Da heißt es, bald wurde überall von ihm gesprochen, sogar in Syrien. Man brachte alle Kranken zu ihm und jetzt wird die Schulklasse beschrieben. Menschen mit unterschiedlichsten Leiden, solche, die unter schrecklichen Schmerzen litten, Besessene, Menschen, die Anfälle bekamen und Gelähmte, Jesus heilte sie alle. Eine große Menschenmenge folgte ihm, wohin er auch ging. Also das ist die Schulklasse Jesu. Und jetzt kommen wir in die Brücke zu Matthäus 5, Vers 1 und da taucht das Wort Menschenmenge wieder auf und dann heißt es im Eingang zur Bergpredigt, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Und jetzt lehrt praktisch Jesus durch die Jünger hindurch, das ist die erste Reihe, zum Volk. Und jetzt ist es natürlich schön anzuschauen, wie Jesus die Lehrstunde beginnt. Ich führe jetzt sozusagen zu dem Text hin, wo ich hin will. Also Jesus fängt an mit selig sind, also mit einem Glückwunsch. Ich habe mich da so rein vertieft und die ganzen Dinge oft nochmal versucht, ein Stück auch zu lesen. Hochspannend, er beginnt mit einem Glückwunsch. Selig sind ist ein Glückwunsch, zu beglückwünschen sind. Hab mir vorgestellt, falls es unter uns pädagogisches Personal gibt und Lehrer, vielleicht fangt ihr den Montagmorgen mal an, herzlichen Glückwunsch. Gut, dass ihr da seid. Naja, also der Lehrer Jesu beglückwünscht seine Gemeinde. Und er beglückwünscht sie nicht, weil sie so sonderlich begabt sind, ne? Und so die Besten der Besten zusammen sind, sondern er beglückwünscht sie, dass sie jetzt in einem Reich zu Hause sind, wo die Dinge wichtig sind, die in der Welt da draußen nicht wichtig sind. Wo die Dinge gelten, die in der Welt da draußen nichts gelten. Deswegen die geistlich Armen, die Friedfertigen, die verfolgt werden, die werden beglückwünscht. Aber die werden nicht deshalb beglückwünscht, weil sie so lammfromm sind, sondern weil sie sich mit ihrem ganzen Sein zu Christus begeben haben. Die Bergpredigt geht weiter und es wird dann sozusagen gesagt, ich komme langsam zu unserem Text, was wir in Jesus sind. Und dass Jesus dort sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und da gilt es auch genau hinzuschauen. Jesus lehrt nicht in dem Sinne, dass er sagt, ihr müsst jetzt Folgendes tun, 1, 2, 3, 4, dass ihr Salz und Licht der Erde werdet. Nein, indem ihr bei mir seid, seid ihr es. Die geistlichen Nullen, die in dieser Welt nichts gelten, die man nicht in geistliche Ämter wählen würde, die man nicht zu Vorsitzenden machen würde, die sind das Salz der Erde und das Licht der Welt, weil sie zu Jesus kommen und bei ihm bleiben. Und dann fängt Jesus an, und das ist jetzt langsam die Brücke, dass er anfängt, das Gesetz auszulegen. Also Jesus ist jetzt jemand, der das, was damals im Judentum und heute auch noch gilt, auszulegen. Und man nennt es die Antithesen. Und er fängt aber damit an, dass er sagt, passt mal auf, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das Judentum hat 613 einzelne Gebote und Gesetze. 613. Wisst ihr, was eine gute Nachricht gewesen wäre für die Hörer? Wenn Jesus gesagt hätte, passt mal auf, 613 ist viel, Bürokratieabbau, wir machen jetzt Folgendes, wir streichen die Hälfte weg. Da hätten die sich gefreut. Nein, Jesus ist jemand ganz anders, der sagt, ihr Lieben, das Gesetz ist etwas Gutes, aber das, was ich jetzt tue, ich führe die Dinge zurück, so wie sie von Gott her gemeint waren. Und indem er jetzt praktisch sagt, ne, und da kommen wir jetzt gleich dazu, den Alten ist gesagt, ich aber sage euch, wird auf einmal vollkommen klar, wer Jesus ist. Weil er hat die Autorität, das, was wir auch in der Bibel finden, so auszulegen, dass es in die richtige Richtung geht. Viele von euch haben vielleicht schon mal gehört, dass man Bibel mit Bibel auslegt. Mache ich auch so. Ein ganz wichtiger Grundsatz. Es gibt aber noch einen wichtigeren Grundsatz. Wir sollten Bibel mit Jesus auslegen. Dann bleiben wir auf der Spur. Gehen wir mal hinein jetzt. Es folgen jetzt sozusagen diese Antithesen, nennt man die. Und ich werde euch gleich zeigen, warum die so heißen. Und die orientieren sich an den 10 Geboten. Auch in der Reihenfolge. Ne? Du sollst nicht töten. Damit geht es jetzt los. Wenn ich die Predigtreihe bei euch weiter fortführen würde, wären wir beim nächsten Mal bei dem Thema, du sollst nicht Ehe brechen. Ich zeige euch eine Tabelle, will nur ganz kurz was dazu sagen. Der wichtigste Vers in der Auslegung Jesu dieser Dinge ist der. Denn ich sage euch, steht oben drüber, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Also der Gerechtigkeitsbegriff, dieser Beziehungsbegriff zwischen Gott und Mensch, der muss besser sein als die bei den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und was Jesus konkret damit meint, er geht dann die ganzen Thematiken hier durch, das hören wir jetzt und wir hören das von diesen Versen 21 bis 26, wo es um den Ärger um Mitmenschen geht. Ich lese zuerst die Verse 21 bis 22. Da heißt das: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll das Gericht schuldig sein. Und jetzt kommt dieses: Ich aber sage euch. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, die ich mit diesem Text habe. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war auf alle Fälle Kind und wir wurden immer zu Bett gebracht. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wer es war, ob meine Mutter oder jemand anders oder die Oma auch. Und dann wurde ein Text aus der Kinderbibel gelesen. Und das war der Text. Und nun, wie man das so macht als Eltern, ne? Mit aller Liebe, aber doch ist man tiefsten Herzen auch froh, wenn man schnell die Kinder im Bett hat. Ne, und es ging den verschiedenen Generationen ja so. Also auf alle Fälle wurde gelesen, wer seinen Bruder du Narr nennt, der ist des höllischen Feuers schuldig. Kommt, wir beten noch. Gute Nacht. Ich habe einen Bruder. Und ich kann mich an diesen Abend erinnern, weil mir im Herzen eine Frage war. Das habe ich verstanden. Wenn ich zu meinem Bruder schon mal du Narr gesagt habe, lande ich in der Hölle. Das hatte sich festgebrannt. Und gleichzeitig, ne, mit dem Abstand von vielen Jahrzehnten jetzt, frage ich mich natürlich, war das der Sinn und Zweck dieses Textes? Sollte mir das gesagt werden? Und deswegen fand ich es total genial, mich in diese Antithesen mal wieder rein zu vertiefen und rein zu knien, um wirklich mal zu hören. Wisst ihr, Jesus fängt mit dem Problem an, mit einem wirklichen Problem, dass er sagt, so wie ihr glaubt, ihr Lieben, das ist irgendwie auf der falschen Spur. Nicht den Alten war gesagt, das heißt, die haben sozusagen miteinander gelebt und haben gesagt, Hauptsache, du bringst niemanden um. Und es wurde weitergegeben und es ist ja auch richtig, ne? Vermeide, ein Mörder zu werden. Vermeide das. Vermeide Gewaltanwendung. Sonst wird es dich selber treffen. Und dann ist natürlich dieser Spruch dahinter, dass man sagt, wenn du das vermeidest, dann ist alles in Ordnung. Hauptsache, du bringst niemanden um. Dasselbe macht er beim Thema Ehebruch. Hauptsache, du brichst nicht die Ehe. Das darf dir nicht passieren. Und wisst ihr, was das ist? Da hat sich über Generationen hinweg, man könnte fast sagen, eine Vermeidungsethik festgesetzt. Wisst ihr, was eine Vermeidungsethik ist? So erziehe ich auch meine Kinder. Die laufen ganz oft barfuß rum. Das haben sie von meiner Frau geerbt. Ich plädiere immer für Hausschuhe, aber ich habe mich in den ganzen Jahren noch nicht durchsetzen können. Und dann liegen die manchmal zu Hause, ne, im Bett und dann kommen wir vorbei und dann sieht man unter der Bettdecke diese dreckigen Füße. Und dann sage ich, raus, in die Dusche nochmal, ne, müssen mit sauberen Füßen ins Bett gehen. Was lernen meine Kinder? Vermeide dreckige Füße. Vermeidungsethik. Ich glaube, dass das was Gutes ist. Ne? Oder auch Thema Aufräumen, Ordnung, Lüge, Streit. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass wir auch Christus nachfolgen, indem wir lernen, Dinge zu vermeiden. Die Frage ist aber, erschöpft sich das da drin? Ist das alles? Und zeichnet sich die Gemeinde auch Jesu Christi am Ende dadurch aus, dass wir Dinge vermeiden und dann ist alles gut? Ich glaube, dass das genau mich im Kinderherz beschäftigt hat. Diese Prägung des Vermeidens, die ja eine gute ist, aber nicht alles ist, die hat mich da angesprochen. Und deswegen war meine wichtigste Frage an diesem Abend, bis ich eingeschlafen bin, als 11-, 12-jähriger Knopf, habe ich es bisher vermieden, zu meinem Bruder du nachzusagen. Und wisst ihr, was ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten lernen durfte? Selbst wenn ich das Wort vermeide, die Tat vermeide, sagt es noch lange nichts, wie das Verhältnis zu meinem Bruder aussieht. Selbst wenn ich nicht die Ehe breche, wenn es Gott mir schenkt, dass ich in sämtlichen schwierigen Situationen und in Situationen der Anfechtung und der Versuchung sagen kann, nein, ich habe die Ehe mit meiner Frau nicht gebrochen, sagt es noch lange nichts, wie die Qualität meiner Ehe aussieht. Und ich glaube, dass Jesus Christus uns genau dahin führt, dass er sagt, die Gesetze und das Leben in mir erschöpft sich eben nicht in der Vermeidung. Und deswegen macht Jesus jetzt Folgendes. Er beginnt bei der Lehre über das Gebot, du sollst nicht töten. Er fängt nicht bei dem Mord an, sondern bei einem anderen Thema. Und das ist das Thema Wut. Also diese tiefe Emotion, die ihr alle miteinander schon mal erlebt habt und kennt. Ne, wer seinem Bruder zürnt, das ist kein Mord. Aber das ist der Anfang. Und das sagt etwas zu dem Verhältnis zu deinem Bruder, zu deiner Schwester. Und die Frage ist, wie gehst du mit dieser Emotion, mit diesem Gefühl um? Wo geht es hin? Und das begeistert mich. Es begeistert mich, dass ich in Jesus Christus einen Herrn und Lehrer habe, der mir nicht nur sagt, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, sondern der mich im Herzen anfragt, in meinem Herzen. Wie stehst du zu deinem anderen? Wie stehst du zu deinem Nächsten, zu deinen Glaubensgeschwistern? Wisst ihr, Wut, ich weiß nicht, ob ihr Dorf Chemnitzer das kennt, falls nicht, beschreibe ich es euch mal. Wut ist etwas, ist schon was Verrücktes. Auf der einen Seite ein Gefühl, das zu unserem Menschsein dazugehört. Auf der anderen Seite macht man bei Wut auch komische Beobachtungen. Wenn du einen richtigen Wutanfall hast, dann verlierst du die Kontrolle über deinen Körper. Also wie gesagt, ne, ich beschreibe das bloß mal, dass ihr es mal gehört habt. Also da bringt man es zum Beispiel fertig, dass man mit seinem Fuß irgendwo rantritt. Das würde man so im normalen Leben eigentlich nie tun. Aber die Wut kann das. Und dann hat man sich einen Schmerz zugefügt, ne, und man fragt sich im Nachhinein, warum hat man das getan? Falls jemand von euch kleine Kinder noch hat, regt euch mal nie über den nächsten Wutanfall auf, sondern beobachtet es mal. Die haben keine Kontrolle über sich selbst. Spannend. Unser Hans, ne, der hat es im Wutanfall mal fertiggebracht. Der hat so ein kleines, schönes Taschenmesser, wo so eine kleine Säge ist, dran ist. Ne? Damit kann man eigentlich nichts machen, weil die geht nicht in der Regel. Der hat es geschafft, von seinem Bett die Hälfte von so einem 15er Brett mit dieser Säge im Wutanfall durchzuschneiden. Das schafft die Wut. Wir haben dann darüber uns unterhalten und vor allen Dingen, der Schnitt ist ja geblieben, ne? Also wenn man ihn zu Bett bringt, dann guckt man manchmal gemeinsam da drauf und dann sage ich, Hans, weiß das noch? Und dann sagt er, ja, ich weiß es noch. Ne? Also Wut macht etwas, du verlierst die Kontrolle. Und die Wut kann noch was, wenn sie nicht gelenkt wird. Die Wut steigert sich. Und genau das macht Jesus in dieser Lehre zum Leben über das Töten. Und deswegen diese Steigerung. Ich habe das euch nochmal hier versucht, im Text nochmal klarzulegen. Ne, wer seinem Bruder zürnt, folge, gerichtsschuldig. Wer sagt, du nichts nutzt? Wir kommen jetzt mal ganz kurz zu den Wörtern. Ne? Nichts nutzt, das sagen wir nicht. Das ist sozusagen ein Wort, das den Intellekt des anderen erniedrigt. Also in der deutschen Sprache kommt es dem klassischen Blödmann gleich. Ne? Also ich mache Folgendes, ich tue den Intellekt des anderen erniedrigen. So, da ist des Hohen Rates schuldig, das ist die nächsthöhere Instanz. Du Narr, das bedeutet, ich spreche dem anderen alle Achtung und allen Respekt ab. Er ist für mich kein Mensch mehr. Das steht hinter dem Du Narr. Folge, höllischen Feuers schuldig. Also, Jesu Argumentationslinie ist die, mit einer ungelenkten Steigerung der Wut steigern sich die Folgen. Und das ist was, was unsere Gesellschaft, was man auch im eigenen Herzen beobachten kann. Und Jesus sagt jetzt eben nicht, Hauptsache du sagst nicht du nach, sondern er stellt uns die Frage, auf welchem Weg bist du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester? Was kultiviert sich in deinem Herzen? Ich habe auch in dieser Auslegung für die Bergpredigt sehr von Dennis Willard profitiert und er schreibt, wer anderen Menschen mit einer solchen Einstellung begegnet, kann nicht dort leben, wo das Reich Gottes sich ausbreitet. Das ist die Lehre Jesu. Und die erste Frage ist wirklich in dem Ganzen, darf er in dem Sinne dein Lehrer sein? Bist du bereit, die eigene Wut nicht mehr zu ernähren? Hin zur Bösartigkeit? Und ist in dir der aktive Wunsch, durch dein Kindsein in Jesus, der aktive Wunsch, vergeben zu leben, sozusagen wirklich Bürger eines anderen Reiches zu sein? In dieser Kraft von Kreuz und Auferstehung. Wir werden dann danach das Vaterunser beten. Weißt du, wenn wir beten, dein Reich komme, betest du genau das, dass diese Herzenshaltung in deinem Herzen Raum gewinnt. Die praktische Frage bleibt, was mache ich denn jetzt mit meiner Wut? Ne? Wo soll ich denn jetzt hin? Weil die gibt es ja. Es gibt bei uns mehr so die ruhigen Gesellen. Ne? Und dann gibt es aber auch die Aufbrausenden. Manchmal denke ich, wenn man so ein Sanguiniker ist, so in sich, ne, ja, alles wird gut, da kommt man fast dem biblischen Wort näher als die Choleriker. Aber es geht ja nicht um Persönlichkeit. Sondern es geht darum, wie gehe ich jetzt mit dieser Wut um? Bibel legt Bibel aus. Ich habe euch mal noch zwei Worte mitgebracht, wo wir sozusagen auch etwas in den Briefen dazu haben. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen, gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt, wenn du diesem Zorn unter Wut Raum gibst, gibst du dem Teufel Raum. Die Lehre hier draus ist, Wut ist da, aber sie darf begrenzt werden. Ich mache euch Mut für die nächste Woche, Folgendes zu tun, wenn ihr euch über irgendjemanden ärgert. Überlegt euch, wie viel Zeit ihr euch für den Ärger nehmen wollt. Vielleicht eine Minute und dann ärgert er euch und dann hört er einfach auf. Lasst die Sonne nicht untergehen, begrenzt das. Oder auch Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 19. Ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Die Gemeinde Jesu Christi zeichnet sich dadurch aus, dass sie mehr hört, statt spricht. Was macht Jesus jetzt? Jesus lässt es ganz, ganz praktisch werden. Die Gemeinde hört keine theoretische Abhandlung, sondern Lebenspraxis. Wir nennen das Bergpredigt, ne? Vielleicht mal ganz spannend. Ich glaube, dass Jesus nie Predigten gehalten hat. Jesus hatte eine Botschaft. Und die hat er sozusagen in das Leben der Menschen hineingebracht. Es geht weiter. Es kommt jetzt ein Beispiel. Ein gottesdienstliches Beispiel zu dem, was ich euch gerade versucht habe zu sagen. Und dort heißt es jetzt, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe, geh zuerst hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Da muss man wieder reingucken in die Zeit damals. Der Tempel stand noch in Jerusalem, es gab einen Opfergottesdienst, es gab beständige Opfer und es gab einen Grundsatz bei diesem Opfergottesdienst im Tempel, der durfte nicht unterbrochen werden. Also wenn diese Zeremonie lief, dann lief sie. Deswegen haben die noch geopfert, während im Jahr 70 nach Christus die Römer eigentlich schon das Eingangstor verbrannt haben. Die haben das durchgezogen bis zum Ende. Und eine gottesdienstliche Geschehnis, ein Opfergottesdienst damals, wurde nicht unterbrochen. Was macht Jesus jetzt? Etwas total Verrücktes. Der verbindet jetzt das normale Leben mit Gottesdienst. Und lehrt eigentlich entgegen dieser Lehre des Nicht-Unterbrechens-Dürfens, lehrt er, Leute, lasst euch unterbrechen. Wenn es etwas gibt, was dir einfällt, wo du sagst, Mensch, das muss ich klären, klär das. Ich habe mir das mal versucht, auf unsere, Kultur mal runterzubrechen. Ne, stellt euch mal vor, irgendwo in Traugottesdienst, ne, du sitzt als Bräutigam vorm Altar, ne, die ganze Verwandtschaft im Rücken. Spiel das mal durch. Und du sagst dort vor Gott und seiner Gemeinde ja mit Gottes Hilfe. Und es fällt dir, während der Herr Pfarrer oder wer es auch immer macht, eine tolle Predigt hält, fällt dir ein, du müsstest mit deiner Frau eigentlich noch was klären, bevor du hier ja sagst. Schuld bekennen. Etwas sagen, was du ihr noch nicht gesagt hast. Was aber wichtig ist, damit ihr in Frieden miteinander leben könnt. Dann wäre es deine Aufgabe als Bräutigam, zum Herrn Pfarrer zu sagen, stopp. Ich muss noch was klären. Liebe Frau, komm mal mit, ich muss dir was sagen. Jesus verbindet in einer entwaffnenden Art und Weise Leben und Gottesdienst. Und das ist etwas, was ich mir zutiefst wünsche in meinem Herzen, dass wir uns als Gemeinde Jesu Christi dadurch auszeichnen. Dass wir nicht auf der einen Seite ein frommes Programm abspulen und auf der anderen Seite ein Leben leben, was mit dem gar nichts zu tun hat. Sondern dass die Dinge zusammenkommen in unseren Ehen, in den Verhältnis zu unseren Kindern. Diese neue Gerechtigkeit, von der Jesus redet, ist genau da drin. Leben und Gottesdienst wird verbunden zu einem. Deswegen lass dich unterbrechen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass man das bewusst unterbrochen hat, weil man wusste, da ist noch was zwischen uns. Ich habe das einmal erlebt, das hat sich eingebrannt in meine Seele. Wir waren in Falkenberg an der Bibelschule. Ich habe mit einem guten Freund dort Kinderstunde gehalten. Es gab eine ganz kleine Gemeinschaft auf so einem Hof. Und war ein Teenie-Kreis mit 4, 5 Leuten und es war im Winter. Und wir haben dort miteinander eine Schneeballschlacht gemacht in Brandenburg. Das ist gar nicht so einfach. Musst du den Kindern erstmal zeigen, das ist ein Schneeball, den kann man werfen und so, weil es da nicht so viel gibt. Aber mittlerweile gibt es bei uns auch nicht mehr so viel Schnee. Auf alle Fälle haben wir auf dem Hof eine Schneeballschlacht gemacht. Und da gab es einige Mieter, die dort auch gewohnt haben. Und manches Fenster war gekippt. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie das endete, ne? Der Schnee im Ehebett und so. Auf alle Fälle ging es so weit, dass das Fenster richtig aufging und es brüllte in den Hof. Und mein Freund war auch so ein Choleriker und er brüllte zurück. Vor allen Kindern. Mitten dort auf dem Gemeinschaftshof. Und ich dachte, oh nee, jetzt kann nicht wahr sein. So an einem Freitagnachmittag. 48 Stunden später sitzen wir im Gottesdienst und der brüllende Herr Nachbar auch. Und es war Abendmahl. Und der Herr Pfarrer begann seine Liturgie und mein Freund stand auf, ging zu dem hin, sie redeten miteinander, klopften sich auf die Schulter und dann sind sie gemeinsam vor und haben das Abendmahl bekommen. Wir haben dann darüber nie groß geredet, aber das zu beobachten, das hat mich getroffen. Da ist Vergebung geschehen, bevor man gemeinsam zum Altar des Herrn tritt. Das ist Gemeinde. Übrigens ist es noch ein Grund, warum wir überhaupt Gemeinde haben und Gottesdienste. Adolf Schlatter hat dazu mal was ganz Tolles gesagt oder geschrieben. Er hat geschrieben, vor dem Altar fällt uns manches ein, was wir sonst verstecken. Also Sinn und Zweck dessen, was wir hier tun, ist, dass Gott unser Herz aufdeckt, damit er uns heilt. Durch Vergebung, durch Neuanfang, durch ein klärendes Wort. Bevor wir auf den letzten Teil kommen, vielleicht nochmal etwas, was mir immer wieder begegnet. Wenn ich Bibelgespräche gehalten habe und halte und wir kommen zu dem Wort Vergebung oder vergebend leben und so, dann meldet sich immer jemand und dann sagt er, naja, ist ja alles schön und gut, aber was mache ich denn, wenn der andere nicht will? So, das ist natürlich wunderbar, weil damit kann ich sozusagen alles das, was ich verantworte, sofort entschuldigen und sagen, ich kann ja nicht, weil der andere nicht will. Dazu müssen wir sagen, es gibt, und die deutsche Sprache ist da genial, es gibt einen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Versöhnung ist etwas, wo mindestens zwei Menschen zusammenkommen, sich in die Augen schauen und sagen, wir möchten das, was das Notvolle, das Schuldbeladene hinter uns lassen, in Jesu Namen, ich vergebe dir, wir sind versöhnt und der andere sagt dazu, ja, das ist Versöhnung. Weißt du, was Vergebung ist? Wenn Jesus dich in deinem Herzen so anspricht, dass du sagst, ich möchte ab jetzt über diese Thematik, über diese Person, Jesus in dir einen vergebenden Lebensstil leben. Ob der andere da mitmacht, spielt erstmal gar keine Rolle. Vergebung beginnt dort, wo wir aufhören, Schuldigkeiten zu verteilen, sondern im Namen Jesu das Leben, was hier steht. Nach diesem gottesdienstlichen Beispiel kommt ein, man könnte es sagen, gerichtliches Beispiel. Gerichtliches Beispiel, hochspannend. Und dann ist es auch der letzte Teil, Verse 25 bis 26. Da lehrt Jesus, vertrage dich mit deinem Widersacher, mit deinem Gegner sogleich. Solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte, der Richter nicht dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Also, dieses Du sollst nicht töten setzt wieder hier an dieser Ebene an. Das Erste, was ich lerne, dass ich manchmal einen Gegner in meinem Leben habe, ist normal. Dass du vielleicht mal vor Gericht zitiert wirst, aus welchen Gründen auch immer, ist normal. Dass sich irgendwann in meinem Leben ein Feind erhebt, der mich bekämpft, ist normal. Die Frage ist jetzt, was mache ich damit, wenn ich ein Kind Jesu bin? Und da gibt es dieses, ich habe es bestimmt viele Jahre überlesen oder bagatellisiert, dieses Vertrage dich. Wisst ihr, was das in der Wortbedeutung wirklich heißt? In der Wortbedeutung heißt es, vertrage dich, sei wohlgesinnt, und da ist die Formulierung des Freundes drin. Sei ein Freund deinem Gegner. Und das möglichst so lange, wie man noch gar nicht vor Gericht steht, sondern auf diesem Weg dahin. Sei ihm wohlgesinnt. Mir wird hier ein Stückweise bewusst, und wenn wir jetzt weitermachen würden, auch mit dem Thema Ehebruch, Ehebrechen, Begehren, ich habe in der Auseinandersetzung mit diesen Antithesen begriffen, was es bedeutet, Salz und Licht dieser Welt zu sein. Welche Aufgabe wir als Kinder Gottes in dieser Welt wirklich haben. Und man kann da ein Stück erfahren, dass diese Lehre zum Leben etwas zutiefst Praktisches ist. Und dieses Vertrage dich und sei Freund ist keine Konfliktscheunes, sondern die einfache Sache, dass ich sage, Jesus, in dir möchte ich nicht, dass das Thema der Wut, der Verachtung, der Rache in meinem Leben Raum gewinnt. Lehre zum Leben. Ein abschließendes Wort dazu. Ich glaube nicht, dass wir hier rausgehen und sagen, okay, ab jetzt mache ich das. Diese ganzen Dinge sind nur dort gegeben, wo Christus in dir ist. Christsein ist letzten Endes von deiner Kraft heraus etwas Unmögliches. Aber wenn Christus in dir Raum gewinnt, du nicht nur an ihn glaubst, sondern in ihm lebst und sagst, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, komm du, dann wachsen diese Dinge. Und das wünsche ich mir von Herzen und euch auch. Ich möchte gerne die Dinge zusammenfassen. Das versucht immer in ein paar Sätze zu bringen. Es ist nie allumfassend, aber vielleicht hilft es uns. Die Lehre Jesu besteht nicht nur im Vermeiden, sondern führt zu einer bewussten Lebensausrichtung. Wut hat als Geschwisterkind die Bösartigkeit und deren Steigerungsfähigkeit im Gepäck. Ein drittes, lass dich unterbrechen und gehe Wege der Vergebung. Ein viertes, sei deinem Gegner ein Freund. Und zusammenfassend, das ist die Lehre eines Lehrers, der aus Liebe zu dir in den Tod gegangen ist. Und so einem Lehrer, dem möchte ich gehören. Amen.